Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Serie Deutsche in Australien. Heute beschäftigen wir uns mit einem berühmten Flieger, Hans Bertram, der in Australien notgelandet ist und weltberühmt wurde. Mit mir im Studio ist Jakob Anderhand, der die australische Geschichte gut kennt. Einen schönen guten Tag, Herr Anderhand.
Freut mich sehr, wieder hier zu sein.
Hans Bertram ist hier notgelandet. Was hat der Mann so fern von der Heimat hier gemacht?
Der war auf einem Weltflug mit einer Junkers W33. Solche Flüge haben die Junkers-Werke in den 1930er Jahren teilweise sogar finanziert, teilweise auch einfach ausgelobt, weil sie ihre Flugzeuge in der Welt bekannt machen wollten. Und sie hatten insbesondere ein Interesse daran, auch mehr Maschinen auf dem fünften Kontinent zu verkaufen, sodass sie dann Hans Bertram auf die Route nach Australien geschickt haben.
Solche Extremflüge müssen doch damals noch richtig sensationell neu gewesen sein.
Solche Flüge, die waren immer noch ungewöhnlich, aber man darf die Zahl derjenigen, die auf solchen Flügen unterwegs waren, nicht unterschätzen. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass man schon versucht hat, so etwas wie ein weltweites Flugnetz für Luftpostsendungen aufzubauen.
Bertram ist von Deutschland nach Indonesien geflogen und zwar auch nicht alleine. Er hatte auch einen Bordmechaniker dabei, denn ich nehme an, die Motoren damals waren dann nicht so gut wie heute, also müssten hin und wieder mal repariert werden.
Das trifft auch genau zu. Der Bordmechaniker, das war der Adolf Klausmann. Die Reise bis nach Indonesien ist ohne größere Probleme verlaufen. Allerdings dann bei der Landung in Koh Phang, das war der letzte Landungspunkt vor Australien, die ist mit Verspätung erfolgt, weil es tatsächlich am Tag vorher ein kleineres Maschinenproblem gegeben hat. Und da musste Klausmann dann einspringen und das reparieren, was zur Folge gehabt hat, dass man eben in Koh Phang erstmal mit größerer Verspätung gelandet ist.
Und dann ist man auf die nächste Etappe gegangen, von Indonesien nach Australien. Man wollte in Darwin landen. Aber Sie sind nicht zum Frühstück in Darwin angekommen, Sie sind nämlich vom Kurs abgekommen.
Eine Stunde nach dem Abflug hat sich vor dem Flugzeug eine Wolkenfront aufgebaut, die der Hans Bertram erst überfliegen wollte. Das hat er dann sehr schnell sein gelassen, weil er schon auf dem Steigflug gemerkt hat, wie hoch diese Wolkenfront ist. Und es ist den beiden dann schlicht am Bord des Fliegers zu kalt geworden. Daraufhin musste er tiefer gehen und versuchen, diese Wolkenfront zu unterfliegen. Er ist dann auf 300 Meter runtergegangen. Tiefer hat er sich nicht getraut, um nicht in Kontakt mit dem Meer zu kommen. Und er ist dann praktisch blind durch dieses Unwetter, was rückblickend ein Taifun war, in der Timorsee geflogen, ohne genau zu wissen, wo er auskommt. Er konnte nach Kompass navigieren, aber er hat natürlich keine Instrumente gehabt, um zu sehen, wie sehr ihm dann der Wind versetzt hat.
Und dann musste man doch irgendwo landen und wusste nicht wo.
Erst um 7.15 Uhr morgens, sie sind um Mitternacht losgeflogen, wurde dann eine Küste gesichtet. Bertram war ein sehr ambitionierter Flieger, ein schneller Denker. Er hat deswegen auch nicht unbedingt richtig gedacht. Und in der Hinsicht hat er gedacht, er wäre immer noch auf Kurs geblieben. Er hätte das halten können. Und hat dann angenommen, dass er nicht auf Darwin anfliegen würde, sondern auf die Melville-Insel, die Darwin vorgelagert ist.
In Wahrheit waren sie weder da, wo sie waren, und sie waren auch in viel größeren Schwierigkeiten, als sie sich eigentlich schon vorgestellt haben.
Hans Bertram hat die Karte hervorgezogen und da hat er dann festgestellt anhand der Küstenlinie, dass sie über 600 Meilen weiter westlich waren und auf dem australischen Festland, nämlich in den Kimberleys, also mit einer der gottverlassensten Gegenden, die es an der australischen Nordküste überhaupt gibt.
Da haben sie auch nicht viel Essen gefunden, da gab es nicht viel Wasser und sie standen kurz davor, dieses ganze Abenteuer mit ihrem Leben zu bezahlen.
Am Strand selber hatten sie ein kleines Lager aufgeschlagen und da haben sie sich letztlich aufs Sterben vorbereitet, weil beide haben jetzt keinen Weg mehr gesehen, irgendwie in einer zivilisierteren Gegend vorzudringen.
Aber sie haben Glück gehabt.
Sie haben Glück gehabt, denn ein Aborigine von einem der Küstenstämme in den Kimberleys hatte einige Zeit vorher schon ein Taschentuch gefunden und eine Streichholzschachtel, in der die Initialien von Hans Bertram eingeritzt waren. Und der hat das weitergeleitet an eine Mission und von dieser Mission unter anderem sind dann Suchtrupps ausgesendet worden. Und von diesen sogenannten Aborigine Trackers sind sie dann tatsächlich per Zufall an der Küste gefunden worden.
Es ist ja so, dass während die beiden da im Busch herumirrten, die Weltöffentlichkeit von dieser Suche durchaus Kenntnis genommen hatte. Darüber wurde in den Medien berichtet und als sie dann gefunden wurden, war das eine richtige Weltsensation. Für Bertram war das der Beginn einer großen Karriere, aber der arme Bordmechaniker hatte ja wohl bei der ganzen Angelegenheit seinen Verstand verloren.
Der hat seinen Verstand verloren. Für Bertram hingegen war das der Beginn seines Weltruhms.
Er hat das Flugzeug ja dann wieder zurückgeflogen.
Er ist an dem Ort der Auffindung von einem australischen Constable abgeholt worden. Er ist in dem nächsten Dorf schon von über 6000 neugierigen Besuchern empfangen worden. Das war Windham oben im Norden Australiens und er hat das dann tatsächlich auch in Deutschland benutzt, um seinen Weltruhm zu begründen.
Das war ja dann schon das Deutschland des Dritten Reiches und da ist er natürlich sozusagen zum Nationalhelden geworden.
Allerdings nur für kurze Zeit. Er hat dann mehrere Filme gedreht, er hat auch selber Drehbücher geschrieben und 1942 hat er dann für seinen Film Symphonie eines Lebens, unwissentlich muss man sagen, einen Hauptdarsteller gewählt, den Harry Bauer, der Jude war. Und das hat dann dazu geführt, dass er noch im selben Jahr aus der Reichskulturkammer ausgeschlossen worden ist.
Und nach dem Krieg hat Bertram weitergemacht mit Filmen und Luftbildern. Er hat diese Karriere fortgesetzt.
Er hat einen Luftbildverlag gegründet in der Nähe des Münchner Flughafens. Und auch diese Geschichte hat weiter Furore gemacht. Die ist 1986 in einer deutsch-australischen Koproduktion noch verfilmt worden und dann in einer sechsteiligen Serie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden. Also es gab einerseits den Bertram, der mit seinen Bildern und auch mit seinen Filmen Großkarriere gemacht hat, aber auch über ihn selber ist immer wieder was erschienen.
Eine interessante Geschichte, muss ich sagen. Ein richtiger Abenteurer, der es dann auch zu was gebracht hat hinterher. Herr Andern, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen.
Ja, sehr gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.